Ältesten Amnon, des Thronfolgers, dessen jungfräuliche Halbschwester Tamar zu ihm, als er sich krank stellt. Und statt nachzuhaken und seinem Sohn diese für damalige Verhältnisse ganz ungehörige Bitte abzuschlagen, ja, gibt er ihr nach. Insofern trifft ihn eine Verantwortungsmitschuld an dieser Vergewaltigung, die dann folgt. Als David von dem sexuellen Missbrauch hört, wird er zwar zornig, aber er stellt weder seinen Sohn zur Rede, noch stellt er sich auf die Seite seiner Tochter, um für sie irgendeine erträgliche Lösung zu finden. Denn für sie hieß das zu damaliger Zeit, dass sie lebenslang in sozialer Isolation leben musste. David zieht nicht als Vater und auch nicht als König Konsequenzen. Davids Nicht-Reagieren veranlasst dann seinen zweitältesten Sohn Absalom dazu, die Schwester selbst zu rächen. 2 Jahre trägt er zielstrebig die Mordabsichten mit sich herum. Hat David davon gar nichts mitbekommen? Konnte er davon nichts vermuten? Absalom setzt es in die Tat um und flieht dann ins Ausland zu seinem Großvater nach Syrien für 3 Jahre, um den Konsequenzen zu entgehen. Insgesamt hat David dann 5 Jahre zu seinem Sohn Absalom keinen Kontakt. Er sucht nicht das Gespräch. Und als er ihn dann endlich auf Drängen seines Neffen begnadigt, begnadigt er seinen Sohn, ohne nachzuhaken, ob der eigentlich jemals Buße getan hat für das, was er getan hat. Wenn keine Umkehr erfolgt, dann geht es unheilvoll weiter. Und das lesen wir dann in den nächsten Kapiteln. Es ist immer so, dass unser Leben Spuren hinterlässt. Und die Spuren, die wir hinterlassen, die werden zeigen, wie es in unserem Herzen aussah, wie tief auch Umkehr reichte. Absalom missbraucht dann in den folgenden Kapiteln das Wohlwollen und die Begnadigung seines Vaters, spinnt eine Intrige, bringt das Volk auf seine Seite und zettelt einen Aufstand an gegen seinen Vater, den König, ruft sich selbst in Hebron zum König aus, dass David mit seiner Familie und seinen treuen Leuten aus Jerusalem fliehen muss, um Schlimmeres zu verhindern. Und schon wieder ist er auf der Flucht. Jahrelang war er es vor Saul, dem damals amtierenden König, und nun ist er selbst König und muss vor seinem Sohn fliehen. Später schändet Absalom noch in Jerusalem die Nebenfrauen seines Vaters, die dort geblieben sind. Mehr kann man eigentlich seinen Vater gar nicht demütigen. Und dazu kommt auch noch, dass Davids ehemaliger Berater Ahitofel, der Großvater von Davids Frau Bathseba, an David die Schandtat seiner Enkelin wohl zu rächen versucht und deshalb zu Absalom überläuft. Und der spielt dann im Alten Testament die neutestamentliche Rolle des Judas, eines Verräters, und er hängt sich wie dieser. Also wir lesen in den Kapiteln 13 bis 20 von ganz vielen Nöten, von einer Familientragödie. Und wir können uns Fragen stellen, wie es bei uns eigentlich aussieht. Worte sind so wichtig. Und David hat an entscheidenden Stellen in seiner Familie, seinen Kindern und Neffen gegenüber geschwiegen. Wenn er sich in der Geschichte mit Bathseba schuldig gemacht hat aufgrund seiner Aktivitäten, dann hat er sich in seiner Familie schuldig gemacht aufgrund seiner Passivität. Wie ist das eigentlich bei uns? Stehen wir eher in Gefahr, schuldig zu werden mit unseren Aktivitäten oder mit unserer Passivität? Die Kapitel 13 bis 20 sind gekennzeichnet von schmerzlicher Wiederholung. Wieder müssen David, wie schon früher Abigail und Nathan, die Augen geöffnet werden. Diesmal initiiert von Joab, seinem Neffen, und durch eine Frau in der Nähe von Bethlehem, die eine Vergleichsgeschichte erzählt, durch die David aufwacht. Denn sein Herz weiß es doch besser. Und das führt dazu, dass er Gnade vor Recht ergehen lässt. Wir sehen hier Neutestamentliches im Alten Testament. Denn Gott ist ja derselbe und so sehen wir in den Geschichten immer wieder eine Vorschattung im Alten Testament auf das, was im Neuen kommen wird, nämlich Gottes Heilshandeln in Jesus Christus. Aber wenn wir so diese Probleme lesen, die David hat, kommen sie uns nicht bekannt vor? Hatte David vielleicht einfach nicht die Puste neben seinen Staatsgeschäften, die er oft vorbildlich führte, neben seiner beruflichen Karriere? Hatte er einfach nicht die Puste, daneben auch in seiner Familie für geistliche Ordnung zu sorgen, für Kommunikation, für Klarheit? Wie ist das bei uns? Ringen wir angesichts beruflicher Herausforderungen noch darum, auch noch zeitgleich geistliche Ordnung in unserer Familie zu bewahren oder herzustellen? Und wenn wir sehen, dass er zornig wird, wie oft passiert es uns, dass wir ärgerlich werden? Aber was nützt passiver Zorn, wenn er nicht konstruktiv zu etwas Gutem führt, zu etwas Heilvollem? Und wenn wir den Schmerz über Davids Schweigen in den Geschichten an vielen Stellen teilen, wie sieht es denn mit unserer Kommunikation aus? Ist die gesund und aufbauend, wegweisend? Finden wir denn Worte, wo es dringend nötig wäre? Stehen wir gegen Unrecht auf oder finden wir Worte bei Nöten? Lieben wir denn genug, um Worte zu finden? Und ich meine jetzt nicht hinterm Rücken, sondern im direkten Gespräch. Und sind wir vielleicht auch unheilvoll, nachsichtig an manchen Stellen in unserem Leben? Gibt es bei uns auch blinde Flecke, wie bei David? Und wenn wir nicht im Gespräch mit Gott unsere Kinder erziehen und darum ringen, sie gut zu prägen, wenn wir es schleifen lassen, dann werden sie so schnell Rebellen. Dafür können wir sie sowieso nicht bewahren. Alles ist letztlich Gnade, aber wir können proaktiv vieles richtig machen. Wie ist das eigentlich, wenn wir auf unsere Biografie sehen? Nehmen wir sie als ein Stück Geschenk mit allen Abgründen, dass Gott daraus Frucht erwachsen lassen kann? Hat David sich vielleicht aufgrund seiner eigenen moralischen Verschuldung einfach nicht getraut, Sünde in seiner Familie zu benennen und gegen Unrecht aufzustehen, für Klarheit zu sorgen? Aber wäre er nicht gerade der richtige Mann dafür gewesen, wo er Selbstkorrektur so heilsam erlebt hat? Hätte er nicht ein starker, aktiver Zeuge sein können? Hätte er nicht sagen können, du bist der Mann? Wer genug liebt, hilft doch anderen, zu Recht im Namen Gottes, oder? Lassen wir denn die Fehler unserer bereinigten Vergangenheit Frucht bringen? Setzen wir das als fruchtbaren Schatz ein? Darf Gott uns zur Umkehr rufen und dann unsere Fehler als Geschenk unserer Biografie, vielleicht auch sehr holprigen Biografie, nutzen? Wir lesen dann in den Kapiteln, wie es David auch gut hat, dass sich Menschen an seine Seite stellten, die treu zu ihm stehen, sei es der Gathiter Ittai, die beiden Priester Zadok und Abiatar oder Huschai, die drei Männer, die ihm ganz praktisch versorgen mit einem dienenden Herzen, Shobi, Machir und Barzillai und selbst Mephibosheth. Aber da sind dann eben auch die anderen, Joab, der Absalom umbringt, gegen Davids Willen, Scheba, der später in Kapitel 20 kurzzeitig zumindest einen Aufstand anzettelt. Und dann ist da Shimi, der Verwandte Sauls, der flucht und Steine wirft. Wie ist das eigentlich? Lieben wir Gott für wirklich alles bei Stolpersteinen, wenn unser Weg steinig ist, wenn Steine fliegen? Oder die Fetzen fliegen? Wie ist das dann bei uns? Und wenn wir an Steine fliegen denken, dann sind wir ja schon mitten in unserem Hamburger Alltag. Das ist das, was in Wochen befürchtet wird, wenn der G20-Gipfel kommt. Was wird dann aus Wut? Gott lieben für wirklich alles. Können wir all das Steinige in unserem Leben zu Gott bringen? Oder neutestamentlich gesagt ans Kreuz? Können wir aus den Steinen unseres Lebens, aus dem Schweren, aus dem Verletzenden ein Kreuz formen? Können wir mit Gottes Hilfe am Ende aus Steinen Gutes entstehen lassen und unser Herz bewahren, dass wir reifen statt bitter werden? Wir schauen heute in zwei Szenen, einmal in 2. Samuel 16, die Verse 5 folgende, und ich lese ab Vers 5. Als König David nach Bahurim kam, lief ihm ein Mann aus dem Ort entgegen und beschimpfte ihn. Es war Schimi, der Sohn von Gera, der mit Saul verwandt war. Schimi ließ sich von der Leibwache und den Elitesoldaten, die den König umgaben, nicht abschrecken und warf mit Steinen nach David und seinem Gefolge. Dabei fluchte er und schrie: Verschwinde, du Verbrecher, du Mörder! Du bist schuld daran, dass Saul und seine Familie umgekommen sind. Du hast die Herrschaft einfach an dich gerissen. Jetzt aber straft dich der Herr für das unschuldig vergossene Blut. Er hat deinen Sohn Absalom an deiner Stelle zum König gemacht und dich ins Unglück gestürzt. Etwas Besseres hast du überhaupt nicht verdient, du Mörder! Und wir merken, wie sich da Lüge und Wahrheit vermischt. David war tatsächlich zum Mörder geworden. Aber in Absalom wirkte nicht wirklich Gott. Und trotzdem steckt ja oft auch in ungerechter Kritik ein Funken Wahrheit. Und David hat die Wahrheit darin gehört und stehen lassen. Da sagte Abishai, der Sohn von Davids Schwester Zeruja, zum König: Wie kommt dieser Nichtsnutz dazu, dich so zu beschimpfen? Lass mich hingehen und ihm den Kopf abschlagen. Doch David bremste ihn. Wie oft muss ich es dir und deinem Bruder Joab noch sagen? Ich halte nichts von euren Racheakten. Soll dieser Schimi mich doch beschimpfen? Wenn der Herr es ihm befohlen hat, können wir es ihm dann verbieten? Und nun wandte sich David an seine Soldaten, die um ihn standen: Wenn schon mein eigener Sohn mir nach dem Leben trachtet, dann ist es doch von diesem Verwandten Sauls erst recht zu erwarten. Und dann sagt er: Lass ihn nur schimpfen und fluchen. Bestimmt hat der Herr es ihm befohlen, zumindest die Wahrheit dabei auszusprechen. Doch ich hoffe, dass der Herr mich nicht allein lässt in meinem Elend. Vielleicht verwandelt er Schimis Flüche in Segen. David glaubt an Gott als einen Verwandler. David und seine Leute setzen ihren Weg fort. Schimi lief ihnen am Berghang entlang nach, fluchte und warf mit Steinen und Erdklumpen nach dem König. Erschöpft erreichten sie schließlich den Jordan und ruhten sich dort aus. Wir sehen hier, dass David würdevoll Narben trägt. Aber er lässt die Steine hinter sich. Das ist wichtig, dass wir in unserem Leben das Verletzende, Steine hinter uns lassen. Das ist sehr erstaunlich, wie David hier reagiert. Er hätte alle Macht gehabt, ganz anders zu reagieren. Er trägt würdevoll Narben. Jesus trägt bis heute Nägelmale. Seine Narben. Liebe hat einen Preis und das darf auch offensichtlich bleiben. Aber David, wie auch Jesus, sie haben Steine hinter sich gelassen. Sie haben sich nicht mit dem Bösen beschweren lassen. So konnte die Liebe über das Böse triumphieren. Wenn wir die Kapitel lesen, dann werfen diese Kapitel einen Schatten auf Jesus vorauf. In Kapitel 15 überquert David mit seinem Gefolge auf der Flucht den Bach Kidron östlich von Jerusalem und wendet sich Richtung Jordantal. Fast 1000 Jahre später wird Jesus, der wahre Davids Sohn, der verheißene Retter, in Davids Fußspuren gehen. Jesus wird ebenfalls ein verworfener, vom Volk verworfener König sein. David überquerte den Bach Kidron und floh, um sein Leben zu retten. Jesus ging durch das Tal und betete im Garten Gethsemane auf dem Weg, um sein Leben als Opfer für uns hinzugeben. Wir lernen von David und verstehen, dass das überhaupt möglich ist. Wir lernen von David, der statt in diesem erzwungenen Exil bitter zu werden, sich an Gott wendet, sich vor Gott demütigt, sich über dem demütigt, was Gott zulässt in seinem Leben, und er übernimmt Verantwortung für sein eigenes Versagen, seine Mitschuld, die Konsequenzen für sein unheilvolles Handeln. Es ist sicher schwer zu ertragen, was David ertragen muss, dass sich sein eigener Sohn so gegen ihn wendet. Ganz Israel ist zu Absalom übergelaufen, berichtet ein Bote. Das sind doch verheerende Nachrichten. David, ein großartiger Staatsmann, ein König über das Volk Gottes, eine Art Christus, also in jedem Fall ein Vorfahre Christi. Er hatte mit vielen Problemen zu kämpfen. Und vielleicht geht es dir auch so oder ist dir schon so gegangen. Sei nicht überrascht darüber. Unser Leben hat Höhen und Tiefen. Manche Probleme sind hausgemacht, aber manche Probleme entstehen auch erst dann, weil wir etwas richtig machen. Wir müssen das immer wieder vor Gott spiegeln. David kannte Tränen, er kannte Enttäuschung durch Untreue, schmerzliche und ungerechte Kritik, und er kennt Erschöpfung, wie wir sie sicher auch hier und da erleben. Wir sehen, wie aufgewühlt David ist. Er ging den Weg hinauf, der zum Ölberg führte, und weinte. David hat Tränen. Sein Kopf war verhüllt und er ging barfuß. Auch die Leute, die bei ihm waren, verhüllten ihr Gesicht und weinten, während sie den Berg hinaufstiegen. Tatsächlich herrschte im Land große Trauer. Das lesen wir in Kapitel 15. Und alle sind erschöpft. Aber David vermeidet, zurückzuschlagen, Gewalt anzuwenden. Wir haben als Christen kein sorgenfreies Leben. Tränen, Traurigkeit, Enttäuschung, Erschöpftsein gehören dazu. Aber was uns unterscheiden darf, so wie es David in diesen Geschichten unterscheidet, dass wir eine Beziehung zum lebendigen Gott haben dürfen, bei dem wir uns immer wieder erfrischen können. Inmitten aller seiner Sorge betet David und sein Gebet wird erhört, anders als er es erwartet hat. Und immer wieder stärkte ihn Gemeinschaft mit treuen Menschen. Es gibt keine Situation, keine Not, in der du jetzt vielleicht steckst, in der Gott dich nicht, aus der heraus er dich nicht befreien kann. Und selbst wenn es erst in Ewigkeit passiert, wo wir bei ihm endgültig Ruhe finden werden. Aber wir sollten keine Steine werfen. Wir sollten lieber unsere Sorgen auf unseren Gott werfen und ihm alles anbefehlen, unseren Schmerz, unsere Nöte, unsere Wünsche. In seiner Gegenwart ist Erfrischung zu erleben. Das sehen wir in dieser David-Geschichte. Tränen, Trauer, Gebet im Kidrontal am Ölberg. Diese David-Geschichte ist schon eine Vorschattung auf die Jesus-Geschichte. David hat Gebete geschrieben, Lieder. Und wenn wir in Psalm 3 schauen, dann ist dieser Psalm der Überschrift nach auf der Flucht entstanden. Da sehen wir, wie David sein Vertrauen unerschütterlich auf seinen Gott wirft, obwohl der Sturm durch sein Leben zieht. O Herr, ich werde von vielen Feinden bedrängt. Sie haben sich gegen mich verschworen und spotten. Der ist erledigt. Auch Gott wird ihm nicht mehr helfen. Aber du, Herr, nimmst mich in Schutz. Du stellst meine Ehre wieder her und richtest mich auf. Laut schreie ich zum Herrn um Hilfe. Er hört mich und antwortet mir. So kann ich beruhigt einschlafen und am Morgen in Sicherheit erwachen. Denn der Herr beschützt mich. Ich fürchte mich nicht. Ja, Herr, von dir kommt Rettung und Hilfe. Gott lieben für wirklich alles. David sagt, doch, ich hoffe, dass der Herr mich nicht allein lässt in meinem Elend. Vielleicht wandelt er die Flüche Schimis in Segen. Ja, Gott verwandelt wirklich in Segen. Und wir lernen von David, Gott zu vertrauen, ihm alles zu überlassen, auf ihn zu hoffen. Und so lädt Gott uns alle heute ein, dass wir die Steine unseres Lebens zusammentragen, ans Kreuz bringen. Aus all dem Bösen kann Gutes entstehen, in Gottes Kraft. Wir sehen nämlich auch in den Abschnitten, wie Gott auf Davids Gebete hin wirkt. Wir lesen in Kapitel 17, Vers 14, denn der Herr hatte dafür gesorgt, dass der kluge Rat Ahitophels missachtet wurde. Wir erkennen Gottes Hand im Verborgenen als Leser. David und alle anderen Personen in diesem ganzen Drama über diese Kapitel haben ja Handlungsfreiheit. Aber sie konnten alle nicht so handeln, als gäbe es keinen Gott. Gott war da und er wirkte im Verborgenen. Und darauf können wir bauen und wir können ihm vertrauen, dass das, was im Römerbrief steht, dass allen, die ihn lieben, alle Dinge zum Besten mitwirken müssen, dass er das auch wahrmacht in unserem Leben, wenn wir ihn lieben. Und dafür können wir uns neu entscheiden. David hat Gott über alles geliebt. Er ist im Leid weiter gereift. Wenn wir uns in Zeiten von Leid und Trauer befinden, dann können wir das Gott bringen. Und Gott möchte diese Zeit nutzen, um unser Herz weiter zu formen, um uns ein stärkeres Mitgefühl zu geben für Menschen um uns herum. Davids Herz wurde durch Leid und Trauer geläutert. Und als hätte er nicht schon über die Jahre genug gelitten, erhält er nun auch noch die Nachricht, dass sein Sohn Absalom tot ist. Noch im Gehen klagt er, mein Sohn Absalom, mein Sohn, wäre ich doch bloß an seiner Stelle gestorben, hadert er. In 2. Samuel 19, in der anderen Szene, in die wir einen Blick reinwerfen wollen, meldet dann jemand Joab, der König weint und trauert um Absalom. Auch bei den Soldaten hatte es sich schnell herumgesprochen, dass David über den Tod seines Sohnes verzweifelt war. Ihre Freude über den Sieg war auf einmal wie weggeblasen. Trauer und Niedergeschlagenheit machten sich breit. David aber saß noch immer im Turmzimmer, er hatte sein Gesicht verhüllt und klagte laut, mein Sohn Absalom. Da ging Joab zu ihm und wies ihn zurecht. Deine Soldaten haben dir heute das Leben gerettet. Und nicht nur dir. Und was ist der Dank? Du liebst alle, die dich hassen und hast alle, die dich lieben. Wir bedeuten dir offenbar überhaupt nichts. Du musst dich jetzt zusammennehmen und zu deinen Männern hinausgehen, um sie wieder zu ermutigen. Wenn nicht, es wäre schrecklicher als alles, was du bisher erleiden musstest. Joab veranlasst David zur Umkehr. Die Männer hatten für David gerade unter Einsatz ihres Lebens eine große Schlacht gewonnen. Für ihn, für den König. Und ihnen galt es jetzt, Mut zuzusprechen. Und deshalb sagt Joab zu David, geh jetzt raus zu deinen Leuten, sie brauchen deine Worte. Und dann ist es sehr beeindruckend. Gleich im nächsten Vers heißt es, da stand David auf und ging hinunter zum Stadttor. Das war nämlich der Platz, an dem der König seinen Leuten begegnete. Seinen Soldaten wurde gemeldet, dass der König wieder dort saß und sofort kamen sie und versammelten sich vor ihm. David besitzt die Größe und ändert seine Einstellung. Er stand auf und tat genau das, wozu er aufgefordert war und daraus erwuchs übernatürlich Gutes. Wörtlich heißt es dann, er neigte das Herz aller Männer von Juda wie das eines Mannes. Er neigte das Herz aller Männer von Juda wie das eines Mannes. Dasein für Menschen, die uns brauchen, im Gebet, die unsere Worte brauchen, unsere Zeit David ist wirklich da. Er nimmt seinen Platz ein und er wird zum Segen. Das hat David in dem Moment sicher viel gekostet, von seiner Trauer, seinem Schmerz, von seinem Kreisen, um sich selbst abzusehen. Aber David wird ein Segen, trotz allem, in allem. Er geht zu seinen Leuten und findet Worte. Er bricht das Schweigen. Er geht hin, er ermutigt seine Leute. Und er formt in dem Moment eine ganz starke Einheit. Was lernen wir persönlich aus Davids Fehlern und aus seiner Größe? Welchen Schmerz müssen wir manchmal hinter uns lassen in unserem Leben? Welche Spannung aushalten, weil sie sich nicht auflösen lässt? Welche Steine müssen wir vielleicht hinter uns lassen? Von was sollten wir motiviert durch Gottes Wort heute umkehren, damit Segen von uns ausgeht? David stand auf, ließ seine Trauer, seinen Schmerz los. Er hörte auf, um sich selbst zu kreisen. Er nahm seinen Platz ein. Er ging zu seinen Leuten. Und offensichtlich fand er Worte der Ermutigung. Er war einfach da. Und indem er aufstand und seinen Platz einnahm, wendete er die Situation. David richtete den Sieg auf und die Atmosphäre der Niedergeschlagenheit musste weichen. Das sind Texte, in denen wir Davids Größe sehen. David lässt sich immer wieder von Gott in sein Leben reinreden. David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Nicht wie und weil er fiel, sondern wie er immer wieder aufstand und weiterging, sich korrigieren ließ, wie er sein Leben beendete, zählt. David gab Gott die Ehre für wirklich alles und in den krassesten Momenten seines Lebens besinnt er sich auf Gottes Wahrheit, auf Gottes Möglichkeiten. Er liebte Gott für wirklich alles, auch für alles, was in seinem Leben enttäuschend war und schiefgelaufen war, für alle Abgründe, die sich auftaten. Wir feiern heute wieder wie immer Abendmahl während der Lobpreiszeit und jeder kann individuell Abendmahl nehmen, in das Bündnis mit Gott einsteigen. Von Jesus lesen wir, nach diesem Gebet verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt und überquerte den Bach Kidron. Auf der anderen Seite lag ein Garten. Dorthin ging Jesus. Jesus ging in den Garten Gethsemane und betete. Er musste sich in dieser schweren Stunde seines Lebens auf Gott ausrichten. Und nur im Ringen mit Gott konnte er sich so stark machen, dass er am Ende diesen schweren Weg für uns gehen konnte. Dass er den Mut fand, für die Liebe alles hinzugeben. Jesus hat schon in Kapitel 17 im Johannesevangelium für uns gebetet, dass unser Glaube nicht aufhört. Und das gilt gerade für schwere Zeiten. Jesus hat für uns gebetet, dass unser Glaube nicht aufhört, sondern immer wieder gestärkt werden kann. Er hat in Gethsemane im Gebet gerungen, damit das Leben siegt und nicht der Tod. Damit für uns immer wieder das Aufstehen siegt und nicht das Scheitern und Liegenbleiben. In Jesus hat sich Gottes Gnade und Liebe offenbart. Und wir dürfen vertrauen, und das lehren uns die David-Geschichten, dass seine Liebe und Gnade uns ans Ziel bringen. Wie ermutigend ist das? Fundament. Jesus ist der rote Faden, schon quer durch das Alte Testament. Er ist der rote Faden in unserem Leben. Seine Liebe und Gnade erfrischen uns in jeder Situation. Wir können ihn lieben für wirklich alles. Und dann durchzieht Liebe und Gnade und Frieden unser Leben. Lasst uns einige Minuten der Stille haben. Vater im Himmel, danke, dass du in unser Herz siehst. Du selbst bist der verwundete Gott. Du hast dich in deiner Liebe für uns alle hingegeben, Jesus Christus. Und du, Heiliger Geist, willst in uns Wohnung nehmen, damit wir in allem Leben und volle Genüge haben. Herr, du hast gehört, was wir dir in der Stille gebracht haben. Danke, dass wir deinen Segen empfangen haben für jeden Bund, den wir in unserem Herzen mit dir jetzt gemacht haben, wo wir unsere Steine niedergelegt haben, wo wir uns neu auf dich ausgerichtet haben und wo wir uns darauf besonnen haben, in deinem Namen da zu sein, den Platz, die Plätze auszufüllen, an die du uns gestellt hast. Danke für deine Kraft zum Leben. Danke für deine Veränderung. Danke, dass du die Liebe bist, aus der alle Veränderung kommt. Amen.